Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, wir haben es wahrscheinlich schon gemerkt, es ging immer wieder heute schon um das Kreuz, um die Frage, wo wir eigentlich hinschauen. Und darum wird es auch in der Predigt gehen. Wir stehen am Beginn der Passionszeit. Wir haben heute den zweiten Sonntag der Passionszeit. Und auch diese Texte in der Passionszeit, die haben auch Gemeinsamkeiten. Ja klar, es geht um das Kreuz, es geht um den Weg Jesu nach Jerusalem, um den Weg Jesu in den Tod, aber auch um den Weg Jesu in das Leben, das ewige Leben. Und zwischen dem Predigttext vom letzten Sonntag, das war wiederum das Evangelium vom vorletzten Sonntag, und dem Predigttext heute gibt es eine gewichtige Gemeinsamkeit. Jetzt ist die Frage, was war letzte Woche der Predigttext? Das war Markus 8, das Wort von der Kreuzesnachfolge. Der Menschensohn muss viel leiden und so weiter und so fort. Eine Gemeinsamkeit, die diesen Text vom vergangenen Sonntag mit dem heutigen Predigttext Johannes 3 verbindet, nämlich das Göttliche muss. Es muss so sein. Dieses Muss steht als Vorzeichen vor der Passion. Genauer gesagt, vor der Erhöhung. Erhöhung des fleischgewordenen Gottessohns an das Kreuz. Und ich lese uns den Predigttext für heute. Der steht in Johannes 3, die Verse 14 bis 21. Johannes Kapitel 3, ab Vers 14. Jesus sagt, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denn darin besteht das Gericht. Das Licht kam in die Welt. Doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Was wir soeben gehört haben, ist der zweite Teil jener Rede, zu der Jesus sich durch die Frage des Nikodemus nach dem ewigen Leben genötigt sieht. Und es ist wie so oft im Johannesevangelium eine harte Rede. Das lesen wir in Johannes 6, da sagen die Jünger auch einmal, das ist eine harte Rede, wer kann diese Rede eigentlich ertragen? Auch hier eine harte Rede, die Jesus da hält. Denn Jesus gibt dem Nikodemus in dieser gesamten Rede unmissverständlich zu verstehen, dass da von ihm her, vom Menschen, von uns aus her, überhaupt nichts zu machen, zu wollen oder zu hoffen ist. Der fromme Theologe Nikodemus war mit der Frage an Jesus herangetreten, wie man das Reich Gottes sehen, das heißt, wie man in Gottes Königsherrschaft hineingelangen könne. Und wir hatten es auch letzte Woche schon mit anderen Worten, dieselbe Frage stellte einst auch ein wohlhabender junger Mann mit moralisch weißer Weste. Der kam zu Jesus und fragte, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe. Frommer Theologe, wohlhabender Mann mit weißer Weste. Beide fragen, wie kriege ich ewiges Leben? Und beide Male lautet Jesu Antwort genau gleich. Ihr könnt gar nichts tun. Von euch aus ist es völlig unmöglich, ins Reich Gottes zu kommen. Menschlich ausweglos, wie fromm auch immer du sein magst. Und wenn das mal keine harte Rede ist. Diese Rede ist nicht nur hart im Ergebnis, sie ist auch hart in der Analyse. Schonungslos benennt Jesus das Problem, und es ist nicht das Problem derer. Es ist unser aller Problem, das Menschheitsproblem. Wir alle, die wir von Adam und Eva herkommen, wir stehen seit jeher auf der dunklen Seite der Macht, auf der Seite der Finsternis, nicht des Lichts. Wir alle leben jenseits von Eden. Wir alle sind von Geburt an solche, die eben nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glauben, die also nicht in herzlicher Verbundenheit und vertrauensvoller Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott leben. Denn gerade das hieße ja eben Glauben im biblischen Sinne. Da geht es um Beziehung. Da geht es nicht so sehr um das Abarbeiten von bestimmten Sätzen. Aber zusammen mit Adam und Eva haben wir alle den Einflüsterungen der Schlange mehr geglaubt als den Heilszusagen Gottes. Ja, die Menschheit hat das Finsternis mehr geliebt als das Licht. Aber was ist das Ergebnis davon? Eine zutiefst verkorkste Welt. Eine vom Licht abgewandte Welt. Eine Welt, wie Jesus hier sagt, eine Welt im Gericht. Gericht ist nicht irgendetwas, was Gott sozusagen an uns heranträgt und uns überstülpt. Jesus sagt, darin besteht das Gericht. Das Licht kam in die Welt. Doch die Menschen liebten die Finsternis und nicht das Licht. Denn ihre Taten waren böse. Da geht es nicht darum, das Roller runterzulassen. Das sind nicht die bösen Taten, um die es hier geht. Werden wir gleich noch sehen. Und dann sagt Jesus, ja, es ist doch so, jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit die Taten nicht aufgedeckt werden. Die Welt, wie sie von Adam und Eva her ist, unsere Welt, die ist sich selbst Gericht, indem sie sich dem Licht entzieht und der Finsternis nachjagt. Und genau das meint der Ausdruck, ihre Taten waren böse. Sich dem Licht entziehen, der Finsternis folgen, der Schlange glauben, nicht Gott. Das sind die bösen Taten, von denen Jesus hier redet. Es geht beim Tun des Bösen, wie auch beim Tun der Wahrheit, nicht um moralische Wertungen. Das Tun des Bösen ist hier nur ein anderes Wort für Unglaube, für Misstrauen gegenüber Gott. Und das Tun der Wahrheit, umgekehrt, ist deswegen ein anderes Wort für Glauben. Zu Jesus kommen, ihm vertrauen, mit ihm leben. Als die Volksmenge Jesus einmal fragt, auch im Johannesevangelium, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Da antwortet Jesus, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Der Glaube an Jesus Christus, das völlige Vertrauen auf ihn, ist das einzige Werk, das Gott gefällt. Und gerade dieses Werk liegt nicht im Vermögen und im Belieben von uns Menschen. Und mit ähnlichen Worten, wie wir sie gerade aus Jesu Mund vernommen haben, hatte der Evangelist Johannes schon im ersten Kapitel das Problem auf den Punkt gebracht. Johannes 1, Vers 10 und 11. Er, der das Wort ist, war in der Welt. Und die Welt ist auch durch ihn entstanden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Welt erkannte ihn nicht, das heißt, die Welt, wie sie von Adam und Eva her ist, unsere Welt, hat keine Antenne für Gottes Wort und für Gottes Geist. Die Welt, wie sie von Adam her ist, lebt nicht in der Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott. Kurz gesagt, die Welt, wie sie von Adam und Eva her ist, glaubt nicht. Dieser Welt fehlt das Leben, ihr fehlt das Licht. Das ist die Analyse, die uns Jesus hier vor Augen stellt, und diese Analyse fällt denkbar hart aus, eigentlich undenkbar hart. Viel härter, als wir es nachempfinden können und als es uns vielleicht auch einleuchten mag. Ja, ist denn die Welt wirklich schwarz-weiß? Ist sie wirklich geteilt in Licht und Finsternis, in Leben und Tod, in Glaube und Unglaube, in oben und unten, in Gott und Teufel? So lehrt es das ganze Johannesevangelium. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch, diese Gegensätze, über die wir nicht drüber kommen. Aber wenn dem so ist, ja, gibt es dann überhaupt Hoffnung? Wie kann der tödliche Schlangenbiss der Sünde geheilt werden? Wie kann es geschehen, dass wir Menschen, die wir Gott den Rücken gekehrt und die Finsternis erwählt haben, zurück ins Leben kommen? Die harte Antwort lautet: Ein Zurück von uns aus gibt es nicht. Finsternis kann nicht zu Licht werden. Da müsste die Finsternis ja auch aufhören, Finsternis zu sein. Und deswegen sagt Jesus: Ihr müsst von Neuem geboren werden. Es muss komplett neu werden. Anders geht es nicht. Und der gute Nikodemus ist mit Recht verzweifelt. Ja, wie kann das geschehen? Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht einfach nochmal von vorne anfangen und nochmal neu auf die Welt kommen und mich irgendwie mich in Eden sozusagen gebären lassen. Geht doch nicht. Und in der Tat, wenn diese Antwort das letzte Wort in dieser Sache wäre, dann wären wir hier und jetzt am Ende, nicht nur mit der Predigt, sondern in jeder Hinsicht. Dann wäre nämlich alles aus. Aber zum Glück und Gott sei Dank hat die Schlange im Paradies die Rechnung ohne das göttliche Gegengift gemacht, ohne den Christus am Kreuz. Und davon spricht Jesus jetzt hier im zweiten Teil seiner Rede an Nikodemus. Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder und jede, die an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Es ist beileibe kein Allerweltswort, das Jesus uns da mitteilt, dass wir uns irgendwie selber ausdenken können, sagen, ja, ist halt so. Nein, aber doch gilt es aller Welt. Es gilt solchen, die wie du und ich von Adam herkommen. Es gilt dir und mir. Und es gilt deinen Nächsten. Nicht nur uns persönlich gilt es, was wir hier hören dürfen. Wir dürfen diese Frohbotschaft von der Rettung der Verlorenen hören für alle, für die Welt. Also hat Gott die Welt geliebt. Er hat die Welt nicht dazu geschaffen, dass sie verloren gehe. Gott hätte seinen eingeborenen Sohn nicht gesandt, er hätte ihn nicht am Kreuz verbluten lassen für eine Welt, die dann doch verloren sein sollte. Nicht für nichts und wieder nichts bringt Gott ein solches Opfer. Nicht umsonst gab er seinen eingeborenen Sohn dahin. Jeder und jede, der und die an ihn glaubt, damit, mit diesem Hinweis, heißt uns jetzt Gott auf den Gekreuzigten schauen. Dort am Kreuz hat es jeder, der jetzt glauben darf, sichtbar und greifbar vor Augen, dass wir nicht zum Verlorengehen verdammt sind. Von dort her, vom Kreuz her, fällt das Wort in unser verzagtes Herzen. Wir haben es heute ja auch schon an mancher Stelle gehört, wie verzagt unsere Herzen sein können. Aber nein, du sollst, Gott hat es so beschlossen und gewollt und er zieht es auch durch, du sollst nicht verloren gehen. Und um uns dieses Kreuz als den Ort der Rettung so richtig vor Augen zu stellen, damit wir was damit anfangen können, erinnert Jesus in diesem Zusammenhang an eine merkwürdige Begebenheit aus der Geschichte Gottes mit Israel. Aus jener Zeit, als das Gottesvolk 40 Jahre lang zur Strafe für seine Sünde in der Wüste hat leben müssen. Hätte ja viel schneller gehen können, ins gelobte Land zu kommen, man braucht da keine 40 Jahre dafür eigentlich. Und dort in der Wüste ist es ja mal geschehen, dass Gott über sein Volk wegen seiner ständigen Undankbarkeit eine entsetzliche Schlangenplage sandte. Diese Schlangen kamen, haben das Volk gebissen, sind viele gestorben, aber gleichzeitig hat Gott ein seltsames Rettungszeichen aufgerichtet. Und daran erinnert Christus hier mit den Worten, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Ja, Gott züchtigt. Er kann auch mit Schlangen und Skorpionen und was auch immer für Giftviechern ein undankbares Geschlecht züchtigen, aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen, sondern gerettet werden. Und darum hat er dort in der Wüste jene eherne Schlange hoch aufgerichtet auf so einem Pfahl, der schon an das Kreuz erinnert, in die Mitte dieser unglücklichen Israeliten gestellt. Und wenn dann einer im Entsetzen über den Biss der Schlange, Hilfe, ich bin gebissen worden, ich werde gleich sterben, wenn er keine Worte mehr fand, dann durfte er aber doch noch den Blick finden, um hinaufzuschauen zum Rettungszeichen. Und wenn er auf diese Schlange blickte, war er geheilt. Und so auch ihr. Schaut hinauf zum Kreuz, immer wieder. Und wenn dann Gedanken kommen, wie so Schlangen, die sich einschlängeln, Gedanken vielleicht später Reue, ach hätte ich doch, oder Gedanken der Selbstanklage, wer bist du eigentlich, oder was auch immer. Wenn solche Gedanken dann kommen wie die Schlangen und dich würgen wollen oder beißen wollen, töten wollen, dann hinaufgeschaut zum Rettungszeichen, das Gott in Jesus Christus hoch und weithin sichtbar, auch im hintersten Winkel unseres Bundeslandes, weit sichtbar aufgerichtet hat in dieser Welt, in ihrem Gericht. Und wenn diese Gedanken kommen, dann lasst sie nicht gewähren. Tragt sie sofort hin zum Kreuz oder nehmt euch jemanden dazu, der euch dabei hilft, um sie dort niederzulegen, um sie dort hinzubappen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, der dahinschaut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und auch das müssen wir aber sehr genau hören. Nicht nur nicht verloren gehen sollen wir. Es steht hier unendlich viel mehr. Wir sollen leben. Wir sollen leben. Nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir sollen leben. Wir sollen ewig leben. Ein Leben, das diesen Namen wirklich verdient, weil es das Leben Gottes ist. Und wenn uns das deutlich wird, wozu wir von Gott her bestimmt sind, dann erkennen wir auch erst recht in der ganzen Tiefe, was das eigentlich heißen würde, verloren gehen. Nicht verloren sind wir erst dann, wenn wir das ewige Leben haben. Ja, aber wie und wo haben wir denn das ewige Leben? Ist das ewige Leben so ein Besitz, den ich so mir in die Tasche stecken kann, über den wir irgendwie verfügen können? Was genau ist eigentlich das ewige Leben und wo finden wir es? Vor der Auferweckung des Lazarus sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Das ewige Leben ist keine Sache, kein Ding, kein Gegenstand, auch kein Gedanke, kein Gefühl. Das ewige Leben ist Jesus Christus in Person. Der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Lebendige, der jetzt da ist, unser guter Hirte. Und deswegen können wir das Leben, das ewige Leben, nicht anders haben, als nur im Glauben an ihn. Wir haben es eben nicht in uns selbst, wir haben es in ihm, in der Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen, in der ausschließlichen Bezogenheit auf ihn. Und Luther bringt es mal kurz und bündig auf den Punkt: Glaubst du, so hast du. Glaubst du, so hast du. In der lebendigen Beziehung zu Jesus stehen, das umschreibt Jesus in seiner Rede an Nikodemus mit Glauben an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und im gleichen Atemzug macht Jesus deutlich: An den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes zu glauben und zu Jesus zu kommen, das liegt nicht in der Hand von uns Menschen, die wir ja von Adam und Eva herkommen. Glaube entsteht im Gotteswunder der Wiedergeburt, im Wunder der Neugeburt aus Gott. Aus Gott, der souverän und nach seinem Willen die Geschicke dieser Welt und auch meines eigenen Lebens lenkt. Und darauf verweist, und da komme ich zurück an den Anfang, in ausgezeichneter Weise dieses Muss, das als göttliches Vorzeichen vor Jesu Passion, vor seinem gesamten Weg steht. Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Es kann gar nicht anders sein. Es muss so sein. Warum? Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das heißt, Gott selber übernimmt die Garantie dafür, dass der Glaube zum Ziel kommt. Gott überlässt dein ewiges Leben nicht dem Zufall und auch nicht dir. Ihr Lieben, das göttliche Muss, was wir letzte Woche gehört haben, was wir heute wieder hören, hilft uns zu verstehen, was es mit Jesu Passion, mit seinem ganzen Weg auf Erden in Wahrheit auf sich hat. Es geht beim Leiden, Sterben und Auferstehen des fleischgewordenen Gottessohns nicht um irgendwelche moralischen Fragen. Es geht um die nackte Realität. Es geht um die Frage, was ist Wahrheit? Was ist wirklich? Und deswegen ist das Kreuz von Golgatha auch weder ein Angebot noch ein Symbol. Es ist der Ort, der eine und einzige Ort, an dem Gott unsere Weltwirklichkeit und die Wirklichkeit unseres Lebens ein für allemal verändert hat. Wir werden es spätestens Karfreitag hören. Das Kreuz ist ein Geschehen ganz von Gott her. Es ist vollbracht. Das letzte Wort Jesu am Kreuz. Es ist vollbracht. Am Kreuz von Golgatha ist die Weltgeschichte und auch unsere Lebensgeschichte entschieden worden zugunsten des Lebens. Und deswegen kann Jesus dem verdutzten Nikodemus und allen mehr oder weniger verdutzten Zeitgenossen sagen, jeder, der an den erhöhten Menschensohn glaubt, hat ewiges Leben. Hier gibt es kein könnte, hätte, wäre, kein vielleicht, kein möglicherweise, nein, er sie es hat. Jetzt und für immer. Punkt, Amen und Halleluja. Der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Herrn des Lebens. Amen.